Jetzt heißt es hier, ich wiederhole nochmal die Frage, wie kann man sich vorstellen, dass Gott im Raum ohne Raum und in der Zeit ohne Zeit ist? Weil er stets derselbe ist, also das ist jetzt meine kleine Bemerkung, die ich da hineinlege, insofern im Raum ohne Raum und in der Zeit ohne Zeit, da er ja schon vor der Schöpfung der geistigen und materiellen war. Also weil er stets derselbe ist, das ist sehr wichtig und stets derselbe bleibt, folgt daraus, dass die Natur von ihm getrennt und er doch in ihr allgegenwärtig ist. Nur mal so weit können wir uns das vorstellen, weil er ja schon vor dem Raum und vor der Zeit war und immer der gleiche ist. Deshalb ist er in der Natur, aber doch von ihr getrennt. Und er doch in ihr allgegenwärtig ist. Das ist kaum anders als das Leben aus Gott. In allem Substanziellen, also in unserer Seele zum Beispiel. Und dem Materiellen, auch in unserem Körper des Menschen. Obgleich es sich mit diesem nicht vermischt. Das heißt, wir sind in Gott und eigentlich ist er erstmal in uns. Wir sind nur in ihm, wenn wir in ihm sein wollen, wenn wir uns ihm zuwenden. Aber er ist in jedem. Er ist auch in den Höllen. Er ist auch in dem Menschen, der von ihm nichts wissen will. Er ist in der Natur. Er ist überall. Denn sonst ging es gar nicht. Er hält alles. Er baut es auf, er entwickelt es und so weiter. Dies wäre zu vergleichen, und jetzt versucht Swedenborg hier ein nachvollziehbares Beispiel. Dies wäre zu vergleichen mit dem Licht in den Augen, das sich ja auch nicht vermischt mit dem Augenkörper, das geht ja gar nicht, sondern dem Auge das Sehen eben ermöglicht oder dem Schall in den Ohren und dem Geschmack in der Zunge. Jetzt habe ich mich natürlich gefragt, wieso werden so Beispiele auch gebracht und es wird gesagt in der Zunge zum Beispiel, der Geschmack in der Zunge. Und da ist jetzt für mich die Erklärung dahingehend oder zumindest so eine Idee dazu, dass in der Zunge eben die Option von jeder Art von Geschmack gegenwärtig ist, abgesehen davon, dass es natürlich auch eine Entsprechung wieder zu dem geistigen Schmecken ist. Das Schmecken ist, wenn wir etwas lesen, dass wir schmecken, dass uns schmeckt, dass uns entspricht und so weiter. Nicht, aber auch materiell natürlich. Und bei Lorbeer hören wir ja zum Beispiel, dass alles in uns ist, dass wir alles in uns tragen. Das heißt auch den Geschmack und auch das Auge. Alles, was wir sehen, heißt ja, dass wir es gar nicht äußerlich sehen, sondern das Äußere regt nur das an, was wir innerlich schon haben. Schwer für uns verständlich, aber wir wissen ja, und Swedenborg sagt es, dass wir ja eigentlich geistig sind. Wir haben zwar einen Körper, aber wir sind auch Geist. Und das muss sich ja mit dem Geistigen von daher auch in Einklang bringen lassen. Sonst könnte man ja sagen, wieso sind wir geistig, nicht? Und da gibt es eben viele Beispiele. Aber mir sind noch sehr viel einfachere Beispiele eingefallen. Also wenn man sich jetzt beispielsweise eine Lehrerin oder eine Kindergärtnerin oder so in der Kindergruppe vorstellt, nicht? So ist ja diese Kindergärtnerin zum Beispiel ja nicht Teil dieser Kindergruppe, nicht? Und doch ist sie mit den Kindern immer zusammen und die Kindergruppe kann nur deshalb sein, weil sagen wir, die Kindergärtnerin da ist und sie muss ja in der Erziehung den Überblick behalten, achtsam sein und auch ein Arzt zum Beispiel muss zu seinen Patienten emotional Abstand halten können, um wirklich zu helfen. Sonst geht das gar nicht. Wenn er immer sagt, oh, mir tut das leid, der hat hier eine kleine Wunde, ich kann das gar nicht sehen, ja, dann kann er ja nun wirklich nicht helfen. Nicht? Also so habe ich mir das auch noch ein bisschen heruntergebrochen. Also die Liebe muss da schon zwar natürlich bei all diesen Beispielen vorherrschen, aber immer verknüpft mit Klugheit, Weisheit oder so, nicht? Oder mit dem inneren Antrieb der positiven Motivation und so. Also wir versuchen uns das eben irgendwie so ein bisschen nachzuvollziehen, was dieses bedeutet, dass Gott im Raum ist, ohne selbst Raum zu sein, in der Zeit ohne Zeit, heißt es, nicht? Also um das so ein bisschen nachzuvollziehen. Na, gehen wir mal zur nächsten Frage über. Was hat Unendlichkeit mit Unermesslichkeit und Ewigkeit zu tun? Unendlichkeit mit Unermesslichkeit und Ewigkeit. Die Unendlichkeit heißt in Beziehung auf die Räume, das wissen wir schon, Unermesslichkeit. Und vielleicht noch einmal so der Hinweis, Gottes Außenlebensphäre, wenn man das so sagen kann, also seine Außenlebensphäre ist ja die Unendlichkeit sozusagen. Gottes Außenlebensphäre ist eben nicht begrenzt, nicht begrenzbar, nicht messbar. Insofern sind die Räume, wenn man es so versucht zu abstrahieren, dass ja der Raum nur für uns gilt, für uns in der Materie, nicht? Dann entspricht es eben bei Gott dieser völligen Unbegrenztheit, dieser völligen Freiheit, dass da nichts Messbares ist, nichts Begrenzbares in ihm. Und in Beziehung auf die Zeiten eben die Ewigkeit. Und obwohl diese Beziehungen bestehen, ist dennoch nichts im Raum, wie schon gesagt, in Gottes Unermesslichkeit und nichts von Zeit in seiner Ewigkeit. Und um sich das nochmal zu vergegenwärtigen, sollte man vielleicht dazu sagen, weil Gott in jeder Zeit ohne Zeit ist, darum spricht er im Wort von der Vergangenheit und Zukunft in der Gegenwart. Versuchen wir uns das mal vorzustellen. Er spricht in der Vergangenheit und von der Vergangenheit und von der Zukunft in der Gegenwart nur. Nicht? Da kommt das vollkommen Surtas sozusagen auf diesen Punkt des Augenblicks zusammen, was sozusagen in den endlosen Zeiten vorher und auch nachher geschieht. Und das kann man nachlesen bei Jesaja 9, 5, 31. Also es ist auch in der Heiligen Schrift dargelegt und dargestellt. Ja, er hat eben den Raum und Zeit für die Zwecke der natürlichen Schöpfung eingerichtet, aber er selbst als immer so bleibend und seiend, wie er immer war und sein wird, auch wenn diese Materie vorbei ist, hat daran keinen Anteil. Alles Erschaffene ist, wie schon gesagt, endlich und das Unendliche ist in den endlichen Subjekten und Verhältnissen, also auch in den Verhältnissen, also nicht nur in den Subjekten, auch in den Verhältnissen, wie in seinen Aufnahmegefäßen. Ein ganz wichtiger Begriff bei Swedenborg, das Aufnahmegefäß. Das heißt, weil ja man ja leicht auf die Idee kommt, wir Menschen haben Selbstleben aus uns. Diese Vorstellung nimmt ja Swedenborg uns ganz weg. Und die Natur entwickelt sich aus sich selbst. Auch diese Vorstellung nimmt Swedenborg ja ganz weg. Und die Unermesslichkeit, die sich auf den Begriff Räume bezieht, zeigt uns, dass wir als Kinder Gottes im endlosen Raum, in Anführungsstrichen, also eigentlich Erscheinlichkeit, unsere eigenen Schöpfungen bilden werden. Aber dazu kommen wir noch, das ist jetzt so etwas, was ich hier so eingefügt habe, nur dass wir daran denken, dass wir selbst auch mal geistig gewesen sind, als Kinder Gottes Ähnliches tun und machen werden, was Gott selbst macht, so will er es. Das Wort Ewigkeit erfüllt uns mit Freude, weil es bedeutet, wir haben ewiges Leben, einen nie zu Ende gehenden Zustand von himmlischen Tätigkeiten und daraus folgenden Seligkeiten. Wir müssen ja immer sehen, ob wir von diesen Dingen auch angezogen sind, ob wir uns freuen, dass es so von Gott alles eingerichtet war. Auch mit dieser Option, mit diesen Möglichkeiten, die uns ja noch vor uns liegen, nicht? Das ist es ja. Jetzt die nächste Frage. Warum wurden Zeiten und Räume in die Welt eingeführt? Wir haben das ja mehr oder weniger jetzt schon angesprochen, aber ich lese es jetzt mal vor, wie Swedenborg es jetzt formuliert. Dass Zeiten und Räume in die Welten eingeführt wurden, geschah zu dem Zweck, damit das eine vom anderen, das Große vom Kleinen, das Viele vom Wenigen, somit die Quantität von der Quantität und so auch die Qualität von der Qualität unterschieden würde. Damit sollten die Sinne des Körpers ihre Gegenstände und die Sinne des Geistes die ihrigen unterscheiden und so angeregt werden, denken und wählen zu können. Perfekt ausgedrückt eigentlich von Swedenborg in dieser kurzen Sequenz, wo er sagt, dass wir hier im Gegensatz, also Pol und Gegenpol, gestellt sind, damit wir unterscheiden lernen. Und zwar sowohl zwischen Geist und Materie, aber auch innerhalb der Materie, zwischen Gut und Böse und so weiter. Also zwischen allem, was es gibt, also der Pol ist jetzt eigentlich heiß und kalt und bitter und süß und so weiter und so weiter. Aber all diese Dinge, das geht ja immer endlos so weiter, aber auch eben zwischen Geist und Materie, zwischen Innen und Außen und all diese Dinge. Wie stellen wir uns vor, wie wir sonst uns entwickeln können, wie wir sonst erzogen werden können als Engel Gottes, zukünftige? Anders ginge es ja gar nicht. Nicht, wenn wir jetzt nur im Licht wären, wüssten wir nicht, was Finsternis ist. Wir könnten uns gar nicht entwickeln. Wenn wir das Böse nicht kennen würden, wer könnte sich dagegen entscheiden? Eine Entwicklung wäre überhaupt nicht möglich. Und so drückt er das sozusagen in 5 Sätzen, aber so plastisch aus, einfach. Ja, sozusagen die ganze geistige Pädagogik ist hier ganz deutlich und klar dargestellt. So dass wir auf der einen Seite unsere Wünsche, Begierden, unser Hochmut und was da alles uns als unwiedergeborene Menschen umfängt und durchdringt, gegenüber der Liebe zu Gott, der Liebe zur Nächsten, zur Demut und so. Wir haben ein Leben, um das zu unterscheiden und unterscheiden zu lernen. Und das sagt er hier in dieser kurzen Stelle. Ja, mehr kann man dazu jetzt gar nicht sagen. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, dieser Gegensatz der Pol und Gegenpol, in denen wir gestellt sind. Und das wird hier sehr kurz und prägnant ausgedrückt. Übrigens habe ich ja versprochen, dass ich diese ganze Serie aus der wahren christlichen Religion ja verschriftliche, also schriftlich auch so niederlege, dass man alles hat, kurz hat, nicht so schwierig, alles weggelassen, was uns verwirren könnte und dann natürlich auch die Vorträge dazu, sodass das als eine ganz gute Einführung in die Theologie und Lehre Swedenborgs dann zur Verfügung steht. Und jetzt die nächste Frage. Gibt es in der geistigen Welt Räume und Zeiten geistiger Art? Das ist ja jetzt auch noch die Frage. In der geistigen Welt gibt es keine materiellen Räume und ihnen entsprechende Zeiten. Das haben wir auch schon gesagt heute, ne? Und dennoch aber gibt es Erscheinlichkeiten derselben und muss es auch geben. Die Erscheinlichkeiten verhalten sich gemäß den Unterschieden der Zustände, in denen sich die Gemüter der Geister und Engel befinden, weshalb die Zeiten und Räume sich nach den Gefühlen ihres Willens und den daraus hervorgehenden Gedanken ihres Verstandes richten. Diese Erscheinlichkeiten sind durchaus real, weil sie Bestand haben, je nach ihren Zuständen. Also wenn man es jetzt mal so vorliest und weiß es nicht vorher schon ganz genau, ist es wahrscheinlich gar nicht so leicht zu verstehen, denke ich, nicht? Also von daher muss man es doch mit eigenen Worten noch ein bisschen ausschmücken und erklären. Also wir haben hier Raum und Zeit, also das haben wir vorher schon dargestellt und denken auch daraus und fühlen auch sehr stark daraus. Nicht nur, sonst hätten wir auch gar keine Angst vor dem Tod, wenn es nicht so wäre. Wir sind doch hier in einer sehr klaren Abgrenzung. Und im Jenseits ist es so, dass es nicht mehr diese Welt Gottes gibt, diese feste Natur, die ja die Entsprechung der geistigen Welten sind, aber doch fest in sich gefügt, unabhängig, ziemlich unabhängig, nicht ganz, aber doch ziemlich unabhängig von unserem Zustand. Also wenn wir jetzt sehr traurig sind zum Beispiel, wir haben den Zustand gerade und gucken raus und sehen die herrliche Sonne, so sehen wir trotzdem die herrliche Sonne. Vielleicht interessiert sie uns dann in dem Augenblick nicht so sehr, weil wir traurig sind, aber im Prinzip ist sie trotzdem da und wir sehen sie auch. Wenn wir aber im Jenseits in einem Zustand sind, der unserer Umgebung entspricht, dann. Und diese Umgebung entspricht auch den Erfahrungen, die wir hier machen. Also wenn wir, sagen wir drüben, so etwas Ähnliches wie depressiv sind, dann sind wir dort auch im Dunkeln. Das heißt, der Zustand, in dem wir sind, der zeigt sich in unserer Umwelt. Und da es dort eben so ist, dass unsere Hauptliebe, die wir haben, sich herauskristallisiert, unser Inneres wird sehr stark zum Äußeren, ist es dann auch sehr und kann es sehr stabil sein. Das heißt, es kann unter Umständen sogar Jahrhunderte dauern, dass sich die Umgebung gar nicht ändert, weil unser Zustand sich möglicherweise nicht ändert. Hier ist es anders, und zwar was unseren Zustand anbelangt, weil wir hier ganz viele Erfahrungen machen, innere Erfahrungen und auch äußere natürlich. Und wir sind ja in Korrespondenz mit der geistigen Welt, wenn wir hier leben, nicht? Also das heißt sowieso im Schlaf, aber auch im Wachbewusstsein, uns dann halt unbewusst. Aber wir spüren doch die geistigen Einflüsse in gewisser Weise auch. Und das ändert sich sehr oft, weil wir hier jetzt voll im Lernprozess sind und deshalb sehr viele Erfahrungen macht. Später aber ändert sich nicht mehr so viel und es dauert lange, wenn Änderungen sind. Also will ich aber jetzt nicht ausfüllen, weil wir jetzt nicht bei dem Thema Jenseits sind, nur um klarzumachen, dass die Zeiten und Räume, die drüben sind, Erscheinlichkeiten sind, Erscheinlichkeiten unserer Zustände. Interessant und wichtig ist es auch so, dass wenn wir rüberkommen, in der ersten Phase kehren wir quasi in die in der materiellen Welt aufgenommenen Eindrücke sehr stark zurück, weil wir kommen dann ja nicht in eine fremde Welt, wir kommen in unsere eigene, also unsere eigene Vorstellungswelten und Gefühlswelten. Und zwar auch die äußeren mehr, nicht die äußeren mehr. Das heißt, wir müssen uns nicht erschrecken, viele Geistwesen, die rüberkommen, wissen endlos lange gar nicht, dass sie überhaupt gestorben sind, nicht? Weil sie in ihren eigenen Innenwelten noch halt noch leben, nicht? Nur als Hinweis darauf. Wir kommen in unsere eigenen Gefühle und Gedanken und so. Also schließen wir das jetzt mal ab. Aber um das zu verstehen mit den Räumen und den unterschiedlichen Räumen hier und jenseits, muss man das einfach noch einmal wiederholen und wissen. Die nächste Frage: Sind die Menschen nur hinsichtlich ihrer Körper oder auch hinsichtlich ihrer Seelen endlich? Ich hatte das schon gesagt, dass wir alle, auch im Geisterreich, auch in den Himmeln, alle endlich sind, alles Aufnahmegefäße. Es gibt nur Gott, der unendlich ist. Und hier sagt Swedenborg dazu: Aus dem oben Gesagten kann man ersehen, dass die also tatsächlichen oder auch scheinbaren Räume und Zeiten alles und jedes, was in beiden Welten ist, also in der natürlichen und auch in der geistigen, begrenzt oder endlich machen. Also diese scheinbaren oder auch tatsächlichen Zeiten und Räume, und dass somit die Menschen nicht bloß hinsichtlich ihrer Körper, sondern auch hinsichtlich ihrer Seelen endlich sind, wie eben auch die Engel und Geister. Soweit das, um es nochmal deutlich zu machen, dass er, also Gott, in sich unendlich ist, weil unerschaffen bedeutet, dass Gott und das Göttliche, das unmittelbar aus ihm hervorgeht, über Raum und Zeit steht und dass er trotzdem allgegenwärtig ist bei jeglichem Menschen in der Welt, bei jeglichem Engel im Himmel und bei jeglichem Geist unter dem Himmel. Also Gott ist immer da. Und das werden wir noch einmal sehr ausführlich im nächsten Vortrag hören, wenn es um die Gegenwart Gottes geht, die Allgegenwart. Deshalb werde ich das jetzt gar nicht noch weiter ausführen, als ich es jetzt auch schon gesagt habe.